Branche vor 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, wir wünschen eine schöne Woche, in der wir uns ja zum ersten Mal hören, auch wenn schon ein paar Tage vergangen sind. Freuen uns aber auf eine neue Ausgabe von unserem Podcast. Hier ist der Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Und es gibt ja viele Gründe, warum man eine Kreuzfahrt bucht. Manchmal, weil man eine Hochzeit hat, manche mit der Family, damit man weniger Stress hat. Manche, weil sie sagen, sie sind Single und wollen nicht alleine reisen. Und wie das Geschäft in der Branche wirklich gerade läuft, das hast du jemand ganz Besonderen gefragt, Christian.
Ja, richtig. Die Kreuzfahrtsparte ist ja, während andere touristische Sektoren im Moment gerade ein wenig schwächeln, nach wie vor mit starken Wachstumszahlen gesegnet, auch wenn das nicht jeden immer freut. Und ich habe mich mit dem Europachef von Norwegian Cruise Line, deren Muttergesellschaft ja einer der großen globalen Player im Kreuzfahrtgeschäft ist, über die Entwicklung der Branche unterhalten und natürlich auch über das, was gerade in seinem Unternehmen vor sich geht.
Hier kommt also der Talk der Woche mit Kevin Buboltz.
Hallo Kevin.
Hallo Christian.
In der Kreuzfahrtindustrie ist ja derzeit wieder einiges los. Wie ist denn die aktuelle Lage bei Norwegian Cruise Line auf den Punkt gebracht?
Ja, wir sind ja jetzt am Ende der Sommersaison. Das ist ja traditionell ein ganz großer, wichtiger Teil für uns in Europa und in Alaska. Einer der größten Anteile unseres jährlichen Umsatzes, der da im Sommer gemacht wird. Da liegt nun eine erfolgreiche Saison hinter uns. Wir haben jetzt noch so ein paar letzte Kabinen auf ein paar Transatlantik-Sailings, die wir noch verkaufen. Und dann gehen die Augen auf den Winter und auf den nächsten Sommer entsprechend. Und wir sind jetzt schon sehr stark zu Gang, den Winter uns anzuschauen. Da geht es bei uns sehr stark um Karibik, unser ausgebautes Angebot in der Karibik, was wir da jetzt haben. Auch rund um unsere Privatinsel Great Stirrup Cay. Und ansonsten haben wir fürs nächste Jahr in Europa im Sommer unser Deployment ein bisschen verändert und die Schiffe fahren etwas andere Routen, wieder etwas mehr Siebennächter dabei, statt längeren Kreuzfahrten zum Beispiel. Und das ist natürlich auch was wir jetzt intensiv mit unseren Vertriebspartnern besprechen und Trainings machen entsprechend und alle vorbereiten, dass wir alle gemeinsam einen erfolgreichen Herbst und Winter jetzt haben können.
Du sagtest gerade, dass ihr hier in Europa mehr siebennächtige Kreuzfahrten wieder anbietet, statt längerer Reisen. Reagiert ihr damit auf vermutete oder tatsächliche Änderungen im Kundenverhalten oder wie muss ich das einschätzen?
Also wir sind ja vor einigen Jahren aus der, sag ich mal, traditionellen klassischen Welt gekommen mit sieben Nächten Roundtrips, die dann also von Barcelona nach Barcelona sieben Nächte gingen zum Beispiel, haben das verlängert auf 9 bis 11 Nächte Kreuzfahrten, die aber immer noch ihre Runde gefahren sind und sind dann, nebenbei hatten wir ja schon immer viele sogenannte Open Jaws, die eben dann in einem Hafen starten und im anderen Hafen ändern, haben diesen Anteil jetzt etwas ausgebaut an Open Jaws, den wir haben, aber die durchschnittliche Länge wieder etwas verkürzt. Der Vorteil von so Open Jaws ist ja, dass man mehr sehen kann, also weil man einfach nicht noch unbedingt wieder zu diesem einen Hafen zurück muss und da dann noch Seetage einbauen muss, sondern man kann wirklich eine Kette von Häfen eben machen. Und da haben wir jetzt ab nächstem Jahr 4 Schiffe, die dann, das eine Schiff fährt die Route Lissabon-Barcelona, das nächste Schiff fährt die Route Barcelona-Rom, Civitavecchia, das nächste Schiff fährt von Civitavecchia nach Ravenna und dann von Ravenna nach Piräus. Also 4 Schiffe, die sozusagen diese Kette komplettieren, aber eben alle immer Open Jaw. Das ist mal was Neues. Und diese kürzeren Sailings, sehen wir jetzt auch schon, sind halt in manchen Märkten und für manche Kundengruppen eben auch dann sehr interessant.
Du hast gerade schon das Thema Karibik angesprochen und ich ahne schon, was da möglicherweise gleich kommt. Meine Frage ist, wo siehst du denn in den hiesigen Märkten für euch die größten Wachstumspotenziale, was die Routen angeht?
Ja, also für uns speziell ist es natürlich die Karibik, weil wir auch unser Karibik-Angebot wieder ausgebaut haben jetzt. Ich bin ja nun schon hier bei der Firma 20 Jahre dabei und wir waren früher mal so ungefähr 50% unserer Kapazität, die wir hatten, war in der Karibik, sind über die letzten Jahre davon etwas weggekommen, weil wir die Bereiche außerhalb der Karibik auch stärker ausgebaut haben Und jetzt, wo wir weiter wachsen, hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, gehen viele unserer neuen Schiffe wieder verstärkt auch eben erstmal in die Karibik. Wenn man sich die Kapazitäten anguckt, kommen wir jetzt langsam wieder zurück, dass ungefähr 50% unseres Angebots über so ein Jahr gesehen in der Karibik sind. Das bedeutet, es ist für uns ein neues, stärkeres Standbein jetzt als früher. Und das bringt natürlich auch viel Wachstumsmöglichkeiten mit sich. Also da wachsen wir gerade mit den allermeisten unseren Partnern stark zweistellig eben dann in Richtung Karibik jetzt.
Es gibt ja, wenn man die großen US-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmen sich so anguckt, einen starken Trend dazu, A, kurze Reisen stärker in den Vordergrund zu stellen, gerade in der Karibik, und auf diesen kurzen Reisen dann natürlich auch die eigenen Destinationen anzusteuern. Ist das bei euch auch so?
Also das ist bei uns auf jeden Fall Teil des Pakets. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann reden wir einmal über Karibik und auch die Bahamas. In den Bahamas machen wir natürlich mit unserer Privatinsel Great Stirrup Cay einiges in dieser Richtung auch. Wir bauen das auf jeden Fall auch stark aus als Teil unseres Programms, aber das Wachstum ist tatsächlich über die ganze Karibik auch verteilt bei uns. Also das heißt, es hat den Vorteil, es gibt mehr die kurzen Angebote, die man zum Beispiel dann wunderbar mit einem Florida-Urlaub kombinieren kann. Wir sehen viele Leute, die zum Beispiel sagen, ich gucke mir die Theme Parks in Orlando, gucke mir da was an, gehe zu Disney oder Universal und danach möchte ich noch eine Kreuzfahrt machen, und im Gesamtpaket ist dann eine 4-Nächte-Kreuzfahrt, wo dann die Privatinsel dabei ist, zum Beispiel eine super Sache, die man dann ergänzen kann. Also da sind viele Potenziale, gibt aber weiterhin auch die längeren Möglichkeiten in der Karibik. Und was die Privatinsel angeht, das ist ja so ein bisschen immer, wenn man da jetzt 3 oder 4 Nächte rund um die Privatinsel macht, fast eben wie ein anderes Produkt als eine klassische Kreuzfahrt. Man konzentriert sich da mehr auf dann das Schiff als das schwimmende Urlaubsresort und dann die Insel eben, die man besucht. Wir werden dem gerecht, indem wir unsere Insel stark ausbauen. Da ist gerade unser momentan größtes Investitionsprogramm innerhalb der Firma auf Great Stirrup Cay fokussiert. Da ist unter anderem ein neuer Pier, den wir bauen, weil wir in der Vergangenheit immer mit Tenderbooten dort angelandet sind, was natürlich bei Wetter manchmal dazu führt, dass man dann die Insel nicht anfahren kann. Und wir wollen ja nun, wenn wir da eine wunderbare Insel haben, auch das Versprechen halten können, dass die Leute sie auch erleben können. Deswegen bauen wir jetzt einen Pier, der wird demnächst fertiggestellt sein. Und dann sukzessive bis zum März werden die meisten weiteren Änderungen fertiggestellt sein. Und im Sommer dann soll alles fertig sein. Und da kommt unter anderem zum Beispiel ein großer Pool, weil neben den vielen tollen natürlichen Strandbuchten, die wir haben, und gerade vielleicht mit kleinen Kindern auch oder so, ist es halt einfach auch schön, eine große Poollandschaft zu haben. Da kommt also, ich glaube, es ist der größte Pool auf einer Privatinsel, der da kommt. Der ist auf jeden Fall ziemlich groß. Neue Kinderbereiche kommen auch und ein großer Wasserpark, so ein großer Wasserspaßpark wird dann auch noch gebaut. Vorteil, dass wir eben eine schön große Privatinsel haben, sind immer noch nur 25% ungefähr der Fläche genutzt. Der Rest bleibt weiterhin Natur. Also wir quetschen die Insel nicht voll. Wir bleiben uns da treu, dass das wirklich eine schöne Karibikinsel mit so einem schönen Karibik-Traumerlebnis sein soll. Aber wir bauen das Angebot dort noch weiter aus.
Und werden denn diese Angebote tatsächlich auch von deutschen oder europäischen Gästen in größerem Ausmaß genutzt, oder ist das doch eher auf den US-Markt abgestellt, wo die Menschen ja bekanntlicherweise weniger Urlaub haben als hierzulande?
Ja, also es ist natürlich in erster Linie für uns auf den US-Markt abgezielt. Ist ja auch relativ logisch. Alleine in dem Bereich rund um Florida, auch aus Georgia und so weiter, haben wir viele Leute, die dann auch eben mit ihren Autos einfach zum Kreuzfahrthafen kommen und dann einen Kurzurlaub machen und da dann auch mehrere Kreuzfahrten im Jahr machen. Und da eignen sich solche kurzen Produkte natürlich dann auch wunderbar. Also das ist natürlich die Hauptzielgruppe. Aber nichtsdestotrotz ist das unglaublich spannend, auch für unsere Märkte hier. Also einmal auch so für Leute, die sich einfach sagen, ja, ich mache vielleicht hier eigentlich gerade einen landbasierten Urlaub in Miami oder in Orlando und gucke mir da, wie gesagt, zum Beispiel die Theme Parks an. Und dann kombiniere ich es aber auch noch mit einer Kreuzfahrt. Das ist eine ideale Kombination, die wir sehen, wo auch über viele Veranstalter da zum Beispiel mit Baustein dann da eben jetzt das machen mit uns und auch in der Vergangenheit schon gemacht haben. Aber jetzt bauen wir das eben die Möglichkeiten noch mehr aus. Und auch das Angebot wird natürlich noch spannender jetzt. Von daher, da sehen wir schon sehr starkes Wachstum, ehrlich gesagt auch dreistelliges Wachstum teilweise. Und dann haben wir dazu natürlich trotzdem noch das andere große Karibik-Angebot, wo wir auch oft längere Kreuzfahrten haben, wo wir dann auch mal die Privatinsel mit drin haben. Wir haben ja noch eine weitere Privatinsel, auch Harvest Cay, im westlichen Teil der Karibik dann. Also da gibt es für jeden eigentlich was. Und das wird hier auch gut angenommen. Und wir haben gerade, wenn ich das noch sagen darf, jetzt an dem Wochenende hatten wir ein Event bei den Hamburg Cruise Days auch, wo wir mit vielen unserer Top-Vertriebspartner gesprochen haben auch. Und alle sagen eigentlich, ja, Karibik zieht jetzt auch wieder an für sie. Nordamerika zieht jetzt auch gerade wieder an, wo wir ja so ein bisschen eine Zeit hatten, wo vielleicht manche Leute etwas zurückhaltender waren gerade, aber das zieht anscheinend jetzt überall gerade wieder an. Da freuen wir uns natürlich drauf.
Okay, dann lass uns doch vielleicht noch einen Blick auf die auslaufende Sommersaison werfen. Wenn man das für die hiesige Touristik insgesamt betrachtet, war es ja so, dass es eine sehr starke Frühbucherphase gab. Dann kam irgendwann so im März mit dem Auslaufen von den entsprechenden Frühbuchertarifen und weiterem eine echte Buchungsdelle. Und das hat viele Anbieter dann dazu getrieben, nochmal ordentlich Last-Minute-Kapazitäten in den Markt zu werfen. Hat sich das bei euch als Kreuzfahrtunternehmen ähnlich dargestellt oder habt ihr da andere Buchungskurven?
Also im Großen und Ganzen war es tatsächlich sehr ähnlich dieses Jahr. Es ist nicht jedes Jahr gleich mit dem Markt, aber dieses Verhalten, was du jetzt gerade beschrieben hast, das haben wir ja auch gesehen, wo wir natürlich jetzt auch intern ein bisschen schauen, was bedeutet das, wo haben wir vielleicht auch auf der Revenue-Management-Seite zu spät reagiert, hätte man das früher abfangen können. Ja, also es war wirklich so, dass wir aus einer sehr starken Vorausbuchungsphase kamen und dann doch in eine überraschend starke Phase da so im April rum. Dann gefallen sind. Und das scheint so ein bisschen ja dieses ganze Marktthema gewesen zu sein, in dem wir dann auch ein Teil waren. Und dann haben wir reagiert und haben aber mehr Last-Minute-Angebote im Markt gehabt nachher, als wir natürlich eigentlich gewollt hätten aus unserer Sicht jetzt. Und auch für unsere Vertriebspartner ist es ja, wir wollen ja eigentlich vernünftig bleiben und jeder soll ja auch Geld daran verdienen können entsprechend. Und von daher, ja, von daher hätte es optimaler laufen können nach hinten raus. Wir kamen ja aus einer sehr starken Vorausbuchungsphase und haben dann ähnlich gesehen, wie du es auch gesehen hast. Aber am Ende des Tages, das ist ja das, man sieht bei der Kreuzfahrt, die Nachfrage ist einfach da und die Schiffe werden am Ende des Tages dann immer voll. Und ja, das hätte man vielleicht ein bisschen besser noch steuern können über den Verlauf der Buchungskurve. Aber gut, daraus lernt man wieder fürs nächste Jahr.
Ihr habt ja einen sehr internationalen Gästemix an Bord und bekanntlich ist ja die Zahlungsbereitschaft in einigen Märkten etwas größer als in anderen. Also Deutschland gilt da immer so ein bisschen als, ne, sparsame Verbraucher, die dann auch sehr darauf achten, dass das Preisbild gerade richtig ist und stimmt. Wie zeichnet sich denn das Preisbild bei euch insgesamt an Bord eurer Schiffe heute ab?
Also für uns ist es vielleicht auch ein bisschen anders als für manche unserer Wettbewerber hier in Deutschland. Wir treten ja sehr global auf insgesamt und deswegen geht es uns in erster Linie jetzt nicht darum, einen bestimmten besonders großen Marktanteil aus einzelnen Ländern zu holen, sondern es geht uns darum, die richtigen passenden Gäste an Bord der Schiffe zu bekommen, die eben dieses Produkt wollen und zu schätzen wissen entsprechend auch. Das heißt, für uns geht es ganz viel darum, zielgerichtet Marketing zu machen, zielgerichtet die Kundenansprache zu machen, auch unsere Reisebüropartner eben entsprechend auch zu trainieren und mit Unterstützung zu versorgen, dass sie eben die richtigen Kunden aufs richtige Schiff bringen, sozusagen. Ja. Und von daher ist es ein bisschen anderes Spiel, sozusagen, was wir hier zu spielen haben, als manche unserer Wettbewerber, die vielleicht größere Volumen aus dem Markt holen wollen. Also insgesamt führt das auch dazu, dass wir vielleicht einen etwas höheren Durchschnittspreis haben im Schnitt aus diesen Märkten auch, ein bisschen andere Kundengruppen da ansprechen, tendenziell etwas früher buchen auch. Und das ist auf jeden Fall auch unser Ziel. Also soll es auch weitergehen entsprechend. Also es geht um den Wert, den so eine Reise bietet. Und die Preise, die wir haben, sind dafür absolut top für das, was man bekommt. Gerade wenn man es mit manchen auch landbasierten Urlaubsmöglichkeiten da vergleicht, es ist ja wirklich manchmal ein Wahnsinn, was man bei einer Kreuzfahrt alles drin hat und auch auf dem Qualitätslevel. Und bei uns mit unseren vielen Spezialitäten, Restaurants, mit unserem tollen Entertainment an Bord, auf den Schiffen wie der Viva oder der Prima jetzt hier auch in diesem Jahr in Europa, haben wir es, denke ich, wieder gut gezeigt, was es auch wert ist und dafür zahlen die Leute dann auch ein bisschen mehr.
Wie wichtig sind die Reisebüropartner in den hiesigen Märkten Stand heute für euch?
Extrem wichtig. Also bei uns ist es immer noch so und hat sich auch jetzt über die letzten Jahre nicht großartig verändert, dass der absolute Hauptteil über Reisebüros und Reiseveranstalter kommt. Natürlich auch die Onliner dabei, die vielleicht innerhalb der Reisepartnerlandschaft einen größeren Anteil gewonnen haben in den letzten Jahren. Aber insgesamt sind wir noch bei über 70% eben Anteil aus dem Reisevertrieb. Und bei dem, was direkt kommt, ist natürlich über die Website dann der größte Anteil dann zu sehen. Aber das ist auch was sich, also diese Zahl knapp über 70% oder so. Das hat sich in den letzten Jahren nicht großartig verändert. Da sieht man einfach, der Stellenwert ist schon da. Es geht dann halt darum, dass die Partner mit uns auch zusammenarbeiten und wir gemeinsam immer wieder Möglichkeiten uns überlegen, wie präsentieren wir jetzt unser Produkt bei den richtigen Kundengruppen gemeinsam. Und da sind wir ja auch angewiesen darauf, dass uns die Partner helfen, eben uns an ihre guten Kundengruppen ranführen und wir dann gucken können, wie können wir das unterstützen. Wie gesagt, dass sie die richtigen Leute aufs richtige Schiff bekommen und dann sind wir alle happy.
Apropos die richtigen Leute aufs richtige Schiff. Im Moment spielt ja das Thema Individualisierung in der Touristik, also Individualisierung von Angeboten auch im Marketing in der Touristik eine große Rolle und über KI wird in dem Zusammenhang auch mal immer wieder diskutiert. Nun stelle ich mir das auf so einem großen Schiff mit der Individualisierung gar nicht so leicht vor, aber nutzt ihr in irgendeiner Form KI oder datenbasierte Angebote, um euer Portfolio ein bisschen individueller zu gestalten?
Also wir nutzen schon einiges, aber es ist auch noch vieles, was sich jetzt gerade erst entwickelt, würde ich mal sagen. Und da kommt mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr auf uns alle zu. Von daher, also wir sind viel im Hintergrund natürlich innerhalb der Firma, wird KI schon für diverse Dinge benutzt und wird auch immer weiter verfeinert. Da fängt man damit an, vielleicht mal erstmal mit etwas herumzuspielen und dann merkt man, ah ja, so ist hier der Nutzen oder die Effizienz am größten. Und dann werden auch interne Tools teilweise mit KI jetzt entsprechend gestaltet. Das wird sicherlich auch noch weiter zunehmen. Sichtbar für die Kunden ist unter anderem in Nordamerika jetzt seit neuestem auch unser KI-Assistent auf der Website. Das haben wir bis jetzt erst in Nordamerika veröffentlicht, kommt aber dann demnächst auch in diese Märkte. Nora heißt sie und man kann dann eben quasi auf Gesprächsbasis, wie man ja jetzt von KI das so kennt, da eben dann sich herantasten und hat halt dann den Vorteil, auf unserer Website war zum Zeitpunkt, als sie dann Nora gelauncht haben in den USA, ich glaube, wir hatten irgendwas um die 45.000 Unterseiten auf der Website. Und das ist halt alles plus die gesamte Database, die wir im Hintergrund haben, über unser Produkt nun gebündelt in Nora. Und man kann dann quasi viel schneller an sein Ziel kommen, vielleicht auch mit Informationen, indem man Fragen stellt, indem man ein Gespräch führt quasi mit dieser KI. Da sehen wir schon gute Erfolge mit. Das wird auch weiter ausgebaut werden mit Sicherheit. Und wahrscheinlich denken wir ja alle, dass das auch die Zukunft sein wird, dass die Leute auch demnächst nicht mehr googeln, sondern eben dann entsprechend einfach ihre Frage da raushauen und dann die Antwort von der KI bekommen. Also insofern, da beschäftigen wir uns gerade sehr viel damit, wie können wir das nutzen, um dem Kunden es einfacher zu machen, um den Partnern es einfacher zu machen, weil wir sehen auch viele Reisevertriebspartner nutzen das eben auch, um so sich schnell die Informationen zusammenzuholen. Und da ist es natürlich auch praktischer, wenn man eine ganz gezielte Frage dann eben stellen kann und dann die Infos alle zusammengesucht werden, als wenn man selber sich auch durch verschiedene Links durchklicken muss und erstmal gucken muss. Also ich glaube, da wird sich viel tun. Wir haben ja auch unsere Plattform im Hintergrund für den Vertrieb, Norwegian Central zum Beispiel. Wir gucken uns auch KI überall an und ich denke, es wird dann überall Einzug halten, auch um eben allen das Leben zu erleichtern und wieder bei dem Satz zu sein, zu gucken, dass wir dann die richtigen Leute aufs richtige Schiff bekommen. Also eine gute Beratung wird dadurch ja dann auch vereinfacht, wenn wir Informationen so ein bisschen besser, punktgenau auf die konkrete Frage des Einzelnen dann zur Verfügung stellen können.
Da hast du einen Teil der Antwort auf meine nächste Frage schon vorweggenommen. Die war nämlich, ob sich die KI-Nutzung und die Nutzung von Chatbots wie Nora, die ja jetzt erst in den USA ausgespielt wird, ausschließlich auf den Direktvertrieb beziehen soll oder auch auf die Vertriebspartner vor Ort. Aber offensichtlich machen die ja auch regen Gebrauch davon, ne?
Ja, und in den USA, wo das jetzt natürlich auf der Consumer-Website erstmal gelauncht worden ist, da sehen wir eben dann aber auch schon Vertriebspartner, wie ja auch vorher schon, die ja auch unsere Website jetzt schon für Informationen genutzt haben. Und so ist der Zugang für sie natürlich jetzt auch einfacher. Aber definitiv, wir haben ja vorhin auch über Anteile gesprochen, für uns ist natürlich in der Hauptsache immer wichtig, dass wir für unsere Vertriebspartner es einfach machen und verständlich machen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da kann uns KI allen auch sehr viel helfen. Und da müssen wir jetzt alle gemeinsam mal schauen. Sind wir ja mit gerade in diesem ganzen Umbruch drinne. Ich glaube, wenn wir hier in 5 oder 10 Jahren mal wieder sprechen würden, dann sind wir schon in einer ganz anderen Landschaft und ganz andere Dinge sind Standard. Da wird KI sicherlich eine große Rolle spielen. Und das wollen wir aktiv so begleiten, dass wir alle gemeinsam, wir und unsere Partner und unsere Gäste davon Nutzen haben dann.
Ein weiteres Thema, um das hierzulande ja keine Kreuzfahrtreederei herumkommt, sind die CO2-Emissionen und Maßnahmen, die Reedereien zu deren Reduzierung ergreifen. Was sind da bei euch eigentlich aktuell die wichtigsten Themen?
Also das ist natürlich ein großes Langfristthema. Wir haben weiterhin unser Ziel, was wir ja ausgegeben haben, spätestens 2050 komplett neutral zu sein. Und darauf arbeiten wir hin, haben jetzt jedes Jahr konkrete Reduktionsziele, die wir uns setzen, die wir auch, haben wir gerade wieder von Harry Sommer letzte Woche ein Update bekommen, wo wir auch on track sind, die für dieses Jahr wieder zu schaffen. Also es geht ja darum, Ziele zu haben, dass wir dann wirklich auch dahin kommen und nicht zu sagen, ja, ja, 2050, das macht dann irgendwer anders später mal so ungefähr. Bei uns konkret ist eine der Sachen, die da gerade weiterhilft, Landstrom zum Beispiel. Also wir haben alle neuen Schiffe natürlich haben Landstromanschluss und viele Schiffe werden jetzt Stück für Stück eben umgerüstet auch, sodass sie landstromfähig sind. Glücklicherweise kommen jetzt auch auf der Hafenseite immer mehr Häfen dazu, wo wir noch, ich glaube auch wir beide vor nicht allzu langer Zeit gesprochen haben und es gab 3, 4 Häfen in Europa, die das uns dann auch anbieten konnten, sind jetzt deutlich mehr inzwischen und werden auch immer mehr. Das können wir dann nutzen, können wir dann oft eben auch mit grünem Strom in Verbindung nutzen. In Norwegen klappt das zum Beispiel schon durch die Bank hervorragend. Da kann die Prima jedes Mal dann einfach den Stecker reinstecken und dann haben wir Wasserkraft von dort vor Ort. Also das ist einer der Bausteine. Natürlich jedes Schiff, was wir neu auf den Markt bringen, ist immer noch mal etwas effizienter als die Schiffe davor, weil wir einfach wieder dazulernen, optimieren können oder bei neuen Schiffsklassen sogar auch vom Design große Schritte machen können. Also die Prima-Klasse war ja so um die 20% effizienter als die vorherige Schiffsklasse, die wir hatten zum Beispiel auch. So wird es auch immer etwas besser. Und dann müssen wir schauen auf die Zukunft. Also der große finale Schritt muss halt dann irgendwann ein alternativer Treibstoff sein. Und da sind wir natürlich auch engagiert, wie ihr wisst, also rund ums Thema Methanol gucken wir uns viele Dinge an, aber wir gucken uns auch andere Dinge an. Man muss ja immer so ein bisschen die Augen und Ohren offen halten. Einmal, was für eine Infrastruktur entsteht, auch wirklich realistisch, dass wir dann auch die Schiffe so betreiben können. Wir planen ja sehr langfristig, haben ja jetzt schon Schiffe bis 2036 bestellt. Noch nicht alle davon sind fertig designt, logischerweise. Also wir haben noch viele Möglichkeiten, die wir beeinflussen können, aber wir müssen natürlich gucken, was wird dann auch angeboten, weil es nützt uns ja nichts, ein Methanol-Schiff zu haben nachher, wenn es kein Methanol, grünes Methanol dann gibt entsprechend. Von daher fängt man an und hat viele Sachen erstmal auf Dual-Fuel designt, aber wir halten auf jeden Fall auch die Augen und Ohren in alle Richtungen offen. Jetzt gibt es zum Beispiel ja auch die politischen Rahmenbedingungen, die das Ganze steuern dann auf EU-Ebene zum Beispiel oder auf IMO-Ebene muss man sich dann auch gucken, wie sind die Standards. Da ist zum Beispiel ein Unterschied auch, was wird denn jetzt bewertet? Wird jetzt wirklich vom Brunnen bis zum, also Well-to-Wake nennt man das im Englischen, also vom Brunnen bis zum Heckwasserfahrwelle dann beurteilt oder geht es nur um das, was aus dem Schornstein rauskommt? Und danach hat man dann auch andere Anreize zu gucken, was muss man jetzt erstmal einhalten, weil es geht ja auch darum, dass wir dann wieder, wenn solche Richtwerte da sind, müssen wir sie auch einhalten. Es ist, glaube ich, noch was uns alle paar Jahrzehnte beschäftigen wird, bis wir da bei einer dauerhaften Lösung landen werden. Und da wir so weit vorausplanen, ist das schon eine ganz schöne Aufgabe, da jetzt immer dran zu bleiben. Da versuchen wir uns halt möglichst flexibel zu halten und gleichzeitig zu helfen, das Ganze voranzutreiben, dass das in die richtige Richtung geht. Weil das Ziel ist ganz klar, dass wir natürlich auf komplett null kommen wollen und die Welt und die Ozeane eben so zu erhalten. Von daher, das ist ja ganz klar, dass wir da auch uns in der Verantwortung sehen.
Wir werden die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Lieber Kevin, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Herzlichen Dank.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.